Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und auch mit dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ich selber bin ja schon quasi ein Digital Native, beschäftige mich schon sehr lang damit, aber ganz am Anfang habe ich eine sogenannte HTL in Österreich gemacht, also Maschinenbauabitur, wenn man so will. Mein Matura-Projekt war ein Schwenkarmroboter mit Tinte auf ein riesiges Blatt Papier gezeichnet, natürlich in großem Stress einer Matura-Arbeit. Und während meines Jobs dann bei Krupp in Essen habe ich Getriebewellen gezeichnet. Und dann ist auch einmal ein Fehler passiert und ich bin zu meinem Vorgesetzten gegangen, habe mich dort entschuldigt und er sagt, kein Problem, das Ding wird sowieso nie gebaut. Und falls doch gebaut würde, ich hätte es ja nie erfahren. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, die Ingenieurdisziplinen, die teilen sich ein Motivationsproblem. Die Frucht der Arbeit bleibt meist unsichtbar. Bestenfalls gibt es vielleicht Jahre später eine Firstfeier für einen Architekten, aber das war es dann schon. Und der Karl Marx, der nennt es Entfremdung. Software ist anders. Meinen ersten Commodore C64, den habe ich gekriegt mit 16. Ich bin also wirklich Digital Native, aber Spätlese. Und die klobige Tastatur, die habe ich an einen Röhrenfernseher angeschlossen. Und da standen sie dann, die magischen Worte Hello World. Mein erstes eigenes Programm hat sich da auf die Mattscheibe gezaubert. Und diesen Dopaminstoß, den werde ich nie vergessen. Software entwickeln macht süchtig wie Heroin, Maschinenbau ist Methadon dagegen. Software schenkt das umgehende Erfolgserlebnis auf Knopfdruck. Aber nicht immer. Wird es diesmal klappen oder kommt diesmal wieder eine Fehlermeldung? Das heißt, der Erfolg ist auch nicht wirklich sicher und es steigert noch. Das Suchtpotenzial an Schlaf ist da nicht mehr zu denken, wenn der Flow der Programmierbefehle, wenn der Glückseligkeit verschafft. Und darum ist Software Engineering auch kein Engineering, keine deprimierende Ingenieurdisziplin, sondern eine anregende Kunstform. Die hat statistisch gesehen ungefähr gleich viel Innovationspotenzial entfaltet, die wie alle anderen klassischen Ingenieurdisziplinen zusammen. Jetzt Software wird in unserem Gehirn gemacht, okay, aber was macht die Software eigentlich mit unserem Gehirn? Mit der Neurobiologie kennt sich mein heutiger Gast wirklich gut aus. Besser fix als fertig heißt sein Buch und ihm geht es um hirngerechtes Arbeiten in der Welt des Multitaskings. Bernhard, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, wir stehen ja manchmal gemeinsam auf der Bühne als Redner, auf den gleichen Bühnen. Und was passiert eigentlich in deinem Gehirn, wenn du Applaus kriegst?
Ja, das ist wohl die größte soziale Anerkennung, die man bekommt. Ja, Lachen ist übrigens noch dramatischer. Ich finde, da wird noch mehr von bestimmten Hormonen in meinem Gehirn ausgeschüttet als beim finalen Applaus. Aber in jedem Fall passiert da etwas. Und jetzt in der digitalen Welt der letzten 1,5 Jahre, wenn man vor Kamera sitzt, merkt man das Gegenteil. Wenn der Applaus nämlich fehlt, dann fehlt irgendwo diese gefühlte Anerkennung, diese soziale. Also diese Belohnung, die damit verbunden ist. Da ist etwas in unserem Gehirn evolutionsbiologisch vor Millionen von Jahren so tief in uns programmiert worden, dass da eine gewisse Abhängigkeit sogar entsteht. Also wenn man Leistung bringt, wenn man sich anstrengt für andere, dann will man was zurückbekommen. Und da ist dieses Klatschen, dieses nette Geräusch, das du ja auch kennst, eine wunderbare Geschichte. Und da werden tatsächlich bestimmte Hormone, vor allem das Oxytocin, ausgeschüttet. Und das ist ein wunderbares Gefühl, das ja viele Menschen kennen werden.
Aber du kriegst auch Likes, oder? Auf deine Kommentare. Oder du kriegst auch Kommentare. Du kriegst Klicks. Macht das nicht glücklich?
Mich nicht. Also nicht ist jetzt vielleicht auch falsch. Das ist vielleicht zu scharf formuliert. Nur ein wenig. Es ist nicht vergleichbar mit der Unmittelbarkeit. Warum? Weil diese hunderten Millionen von Jahren alten Belohnungsareale und sozialen Areale in unserem Gehirn nicht programmiert sind auf einen gewissen Zeitdelay. Sondern Belohnung hat es sofort gegeben. Instant Reward. Sofortige Belohnung. Das heißt, da geht es um den Zeitfaktor in unserem Gehirn, wie stark wir das empfinden. Das Schönste übrigens, was uns passieren kann aus neurobiologischer Sicht, wenn es um diese Belohnung geht, ist, wenn etwas unerwartet Positives passiert. Da wird das meiste Dopamin ausgeschüttet. Wenn wir es schon erwarten, ist schwierig. Ne? Das kennt jeder. Wir sind ja jetzt vor der Urlaubszeit auch nicht so. Wenn man auf Urlaub fährt und die Erwartungshaltung schon irgendwo wieder ist und man halt alles vom Hotel und vom Wetter und vom eigenen Schatz wie erwartet, dass alles super ist und passt, na, dann kann es wohl nur enttäuscht sein und enttäuscht werden, das eigene Gehirn, weil das unerwartet Positive kaum mehr passieren kann. Nicht, wann passiert es schon, dass wir abgegradet werden, schon beim Flug oder dann beim Einchecken ins Hotel mir die Executive Suite zur Verfügung gestellt wird, weil, ich weiß es nicht, die Rezeptionistin mich so nett findet und sagt, die ist frei, gäh, ich gebe Ihnen die Executive Suite. Das heißt, unser Hirn hat bestimmte Rahmenbedingungen, da wird dieses Hormon produziert und zurückkommend auf das, was du jetzt eingangs gesagt hast, sowieso, wenn es sofort klatscht nach dem Sprechen, dann gibt es Belohnung und wenn es erst danach irgendwo später so ein kleines optisches Like gibt oder am nächsten Tag, super Vortrag, Herr Hufnagel, hat mich so gefreut. Natürlich freue ich mich, aber es ist mit einer Zeitverzögerung und die mildert und mindert sozusagen dieses Belohnungserleben, dieses Emotionale, das wir Menschen ja kennen.
Jetzt habe ich ja eingangs mein Beispiel auch mit der Software erzählt. Früher, ganz früher, ja, also unter den Jägern und Sammlern, wenn der Jagderfolg sich eingestellt hat, dann hat man das auch gleich gefuttert, dann haben sich auch alle gefreut. Und je industrieller unsere Gesellschaft geworden ist, umso mehr haben wir uns entfremdet von unserem Erfolgserlebnis. Ja, wir haben die Arbeitsteilung eingeführt in der Nadelfabrik, wo 10 Arbeiter Zehntausende von Nadeln am Tag produzieren und haben eigentlich den Bezug zu uns, zu dem verloren, was wir selber schaffen. Bringt uns das die Digitalisierung nicht in gewisser Weise auch wieder zurück? Diesen direkten Bezug?
Ja, also ich weiß nicht, was da der direkte Bezug dann sein soll in einer Arbeitswelt, die durch und durch arbeits- und zeitteilig ist, durch Digitalisierung, durch Globalisierung, Internationalisierung, durch Wettbewerb und Erfolgskultur. Ich bin seit Jahren unterwegs in vielen Konzernen und stelle Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen der Verantwortung die Frage, fühlen sie sich belohnt? Sind Sie die Person, die dafür mitverantwortlich ist, dass das Unternehmen erfolgreich ist? Und von der untersten Ebene bis zu den Aufsichtsräten bekomme ich nur großes Fragezeichen. Nein, wir sind es nicht. Nein, irgendwer anderer muss es sein. Nein, von den mittleren Ebenen abwärts der Organisation heißt es, die da oben, die ernten bestimmt den Erfolg. Wir müssen arbeiten. Jetzt um es trivial und vereinfacht zu übersetzen, dann rede ich mit denen ganz oben. Seid ihr die, die den Erfolg ernten und alles sozusagen dann an Dopamin absahnen? Dann sagen die nein, wir müssen den Aufsichtsräten noch rechtfertigen und den Shareholdern. Es gibt immer noch jemand und dann gibt es den Markt und dann gibt es den Kunden. Jeder weiß, dass es noch jemanden gibt. In Wahrheit habe ich den Eindruck, dass durch die Digitalisierung und Globalisierung, durch diese Vernetzung und durch diese Kleinteiligkeit keiner mehr gewinnt. Dass sich alle irgendwo ausgeliefert fühlen als Opfer und Passagiere im eigenen Leben. Also ich sehe da jetzt Chancen, man kann das besser hirngerecht gestalten, das ist ja auch mein Job, darauf hinzuweisen, was wären so Lösungsansätze. Aber per se, glaube ich, tappen wir Menschen durch die Möglichkeiten der Digitalisierung eher in eine Beschleunigungs- und Verdichtungsfalle als in eine Belohnungsfalle, wenn man es jetzt einmal so formulieren will.
Wir brauchen ja diese Anerkennung, das hast du ja auch zum Ausdruck gebracht, die Anerkennung von anderen Menschen, mit denen wir direkt kooperieren. Wir wünschen uns Effizienz, wir wünschen uns Resilienz, Digitalisierung verbindet die Menschen, ermöglicht uns auch schneller zu kommunizieren und globaler zu kommunizieren. Aber wie kann das jetzt funktionieren, dass uns das auch glücklich macht, so wirklich glücklich macht?
Das ist ja ganz deswegen so eine schwierige Frage, weil die allgemeine Frage dahinter, was macht Menschen überhaupt glücklich, eine ist, die nicht sehr einfach ist. Und wir sind in der Forschung noch nicht ganz im Klaren. Aber wir wissen schon eines, wir müssen dringend unterscheiden zwischen Glück und Zufriedenheit. Das ist schon der erste Stolperstein rein sprachlich, wo man sich dann in den Diskussionen rund um glücklich sein verirrt. Was ist der Unterschied? Das eine ist der Moment, nicht? Auf gut Österreichisch, es gibt doch das Sprichwort, das Glück ist ein Vogel. Nicht, wenn ich das in Deutschland oder in der Schweiz erzähle, dann versteht man mich nicht, aber in Österreich wird man mich verstehen. Das heißt, es ist nur ein Moment. Es ist was sehr Flüchtiges. Die Zufriedenheit ist aber eine Retrospektive im eigenen Gehirn. Es ist eine Interpretation meiner eigenen Erinnerungen, also der Geschichten, die in meinem eigenen Gehirn über mein eigenes Leben abgespeichert wurden. Und da wird es jetzt spannend, nicht? Da kommt Gedächtnisforschung schnell ins Spiel und weiß zu erklären, dass die Geschichten eben, die in meinem und in deinem Gehirn abgespeichert sind, über dein und mein Leben, vielleicht über manches Gemeinsame, wie jetzt die Aufzeichnung von so einem Podcast, dass diese Abspeicherung im eigenen Netzwerk Gehirn dann ganz unterschiedlich passiert. Das ist trivial und das weiß jeder, der sich das jetzt anhört.
Also du meinst, es gibt verschiedene Perspektiven, genauso wie wenn man nach einem Kriminalfall verschiedene Zeugen befragt, die sagen dann plötzlich ganz was anderes, der Täter war 2 Meter hoch oder nur 1,50 Meter. Aber Geschichte ist natürlich, die hat ja irgendwann stattgefunden, wir speichern das ab, sind wir dem nicht auch ausgeliefert?
Genau, auf das wollte ich hinaus, dass wir diese Subjektivität jetzt genauer beleuchten müssen bei deiner Frage, nicht? Warum hat jemand eine größere Zufriedenheit mit seinem Leben als ein anderer? Ist es deswegen, weil dieser Mensch mehr objektive Gründe hat, zufrieden zu sein? Also mehr Glück im Leben, mehr Wohlstand, ein super Schatzi zu Hause und was weiß ich denn was alles. Also die Dinge, die wir uns alle wünschen würden. So. Und die anderen einfach ein Pech haben. Und dann stellt sich aber in der Forschung heraus, es ist nicht ganz so trivial. Es spielt eine Rolle, keine Frage. Spielt Wohlstand eine Rolle, spielt eine Rolle, wo wir leben und wie wir leben, mit wem wir leben. Aber es spielt noch viel mehr eine Rolle. Und das ist das Spannende, welche epigenetischen und genetischen Voraussetzungen wir haben. Das darf man nicht unterschlagen. Wir gehen heute davon aus, dass bis zu 50%, also die Hälfte von dem, wie wir die Welt interpretieren und subjektiv wahrnehmen, davon abhängt, was meine Eltern und Großeltern, vor allem auch die Großeltern, erlebt haben, das muss man sich vorstellen, also Epigenetik, und was die dann tatsächlich auch genetisch an mich vererbt haben, also Extroversion, Introversion, also gibt ja jeder, der mehrere Kinder hat, wird das wissen, ganz unterschiedlich angeborene Persönlichkeitsmerkmale. So, das heißt, wenn wir alles das in einen Topf werfen und uns überlegen, was bedeutet das jetzt für mein Leben, habe ich da überhaupt noch einen Einfluss, dann muss ich sagen, ja, zu 50%. 50% scheinen gesetzt, da kommen auch noch frühkindliche Erfahrungen dazu. Das sind Dinge, die kann man einfach nicht verändern. Ich kann meine Genetik nicht verändern. Aber ich kann verändern, wie ich die Storys meines Lebens abspeichere. Und man hat festgestellt, dass es 2 ganz zentrale Dinge gibt, auf die wir achten sollten. Nebst vielen Details, 2 sind zentral. Das eine ist, es scheint wohl, das Ende jedes Erlebnisses meines Lebens, und mit Erlebnis meine ich nicht nur die großartigen Dinge wie große Urlaube, Großprojekte in den Konzernen, nein, auch die kleinen Dinge, jeder Tag, unser Gespräch, wie etwas endet, den größten Einfluss hat, und da reden wir von über 80%, wie die Story lauten wird. Nicht nur, was ich mir im Detail merke, analytisch gedacht, überhaupt nicht, sondern wie ich das emotional einfärbe. Also welche emotionale Färbung bekommt dieses Erlebnis? Und jetzt gibt es Menschen, die haben aus irgendeinem Grund die Fähigkeit, diese Ergebnisse oder diese Erlebnisse, die sie hatten, immer positiv abzuschließen. Beispiel. Es gibt Menschen, Urlaubszeitbeispiel, die kommen von den Malediven nach Hause. Die haben sich einmal was geleistet. Teurer Urlaub, Malediven, kommen nach Hause, werden vom besten Freund oder der Freundin gefragt, wie war's? Zahlt sich's aus, dorthin zu fahren? Soll ich Geld investieren? Und geben dann zur Antwort, naja, es hat 2 Tage geregnet, das Buffet war schon einmal besser und ich weiß nicht, nur die negativen Aspekte sagen noch dazu, bei TUI buche ich sicher nimmer, da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, und erwähnen mit keinem einzigen Wort, dass von 14 Tagen Urlaub auf den Malediven es nicht nur 2 Tage geregnet hat, sondern dass 12 Tage Sonnenschein war. Erwähnen überhaupt nicht, dass sie die Unterwasserwelt begeistert hat. Worauf will ich hinaus? Es gibt in unserem Leben unglaublich viele differenzierte Aspekte, die wir beobachten könnten. Es gibt aber leider dann die Tendenz bei manchen Menschen, jetzt sage ich Pessimisten, Vergangenheits- und problemorientierte Menschen, dass sie diesen Ausschnitt der Wirklichkeit, der auch wirklich ist, so deutlich wahrnehmen, dass sie nur mehr über diesen negativen Aspekt der 2 Tage Regen auf den Malediven sprechen. Und jetzt kommt's. Und damit, in dem Moment, wo sie darüber sprechen, die gesamte Story der 14 Tage auf den Malediven ruinieren, das wird negativ abgespeichert. Ich habe übrigens jetzt leider Gottes ein Beispiel gehabt. Ich war jetzt letzte Woche mit meinem Schwiegervater und einem guten Freund in den französischen Alpen Radfahren. Und bei der Anreise sind wir mit dem Auto dorthin gefahren, sind wir von der Autobahn, kurz vor Mailand war das, abgefahren. Weil ich habe da ein tolles Restaurant ausfindig gemacht, im Internet halt gefunden, hat super ausgesehen, an irgendeinem Fluss, an der Adda, einen Fluss, der halt da vorbeifließt, von den Alpen irgendwo runter Richtung Po, sind wir abgefahren und haben gegessen. Großartiges Essen, wir sind uns fast in den Armen gelegen, so großartig war das. Dort zu sitzen, es war spitze. Wir gehen zurück zum Auto, Auto aufgebrochen, ausgeraubt.
Das Erlebnis des guten Essens war dann einfach überschrieben.
Es ist, und zwar so deutlich, jetzt spreche ich ja ohnehin immer wieder über solche Geschichten, berufsbedingt. Und jetzt habe ich es selber wieder einmal erlebt. Es ist, auch wenn man es weiß, nicht mehr umkehrbar. Ich habe das, mein Schwiegervater weiß, was ich vom Job habe natürlich, mein Freund auch. Ich habe ihnen gesagt, Schatz, darüber spreche ich ständig. Jetzt ist es uns passiert, jetzt versuchen wir über die positiven Aspekte zu sprechen. Traumhafte Vorspeise, Spitzenwein und so weiter. Reden wir jetzt einmal nur darüber. Es ist ein Kampf gegen die eigene Biologie, weil meine eigene Biologie durch diese, jetzt will ich nicht sagen traumatische Erfahrung, aber doch sehr negative Erfahrung. Geld war weg, Gewand war weg, also sehr unangenehm. Und obwohl man das weiß, das Gegenhalten sozusagen, das Gegensteuern versuchen kaum möglich ist. Und wir haben jetzt beim Nachhausefahren wieder darüber gesprochen und die haben das negativ abgespeichert. Sie haben gesagt, wir schaffen es nicht. Wir fahren dort sicher nicht mehr hin. Wir fahren dort auf diesem Parkplatz nicht mehr.
Seitdem ich damals dich auf der Bühne gesehen habe, schaue ich keine Abendnachrichten mehr. Denn ich will ja den Tag nicht mit einer Horrormeldung beenden. Gibt es denn noch andere Strategien, dieser Falle etwas zu entgehen?
Absolut, weil das Wesentliche ist ja dann, wenn wir zum Beispiel schon älter sind und schon viele Geschichten abgespeichert haben, dass man auch lernt, damit hirngerecht umzugehen, was bereits in meinem Gehirn schon in der Vergangenheit abgespeichert ist. Die Frage, die wir uns gestellt haben in der Forschung ist es möglich, quasi Inhalte, Gedächtnisinhalte, die negativ emotional besetzt sind, positiv umzudeuten? Geht das überhaupt? Also so eine Manipulation im eigenen Gehirn sozusagen. Und das geht selbstverständlich, aber es ist ungemein schwierig. Weil die Manipulation in die negative Richtung so einfach geht, ist die Gegenrichtung so schwierig. Weil dramatisieren, das haben wir jetzt alle erlebt durch die Covid-Zeit, oder? Das geht doch leicht. Ich brauche doch nur Angst schüren und Ähnliches, dann habe ich sofort negative Erinnerungen.
Ich meine, es gab ja mal Optimisten unter unseren Vorfahren, die sind dann auf die schöne Blumenwiese raus, haben Blumen gerochen und gesammelt und zack, Säbelzahntiger, die sind direkt aus dem Genpool in seinem Magen verschwunden. Wir sind ja die Nachfahren derjenigen, die in der Höhle geblieben sind, die vorsichtig waren. Wir sind ja ein wenig auf Pessimismus, auf Angst, sind wir ja selektiert, oder?
Na, ich würde es so nicht formulieren. Warum nicht? Weil wir davon von einem heterogenen Genpool abstammen. Das heißt, wir stammen weder von den Optimisten noch von den Pessimisten ab, sondern wir stammen von der Mischung ab. Achtung! Das heißt, wir stammen vor allem, wenn es um Lernen, um neue Futterplätze aufzusuchen bei unseren Affenverwandten, wenn es um sowas geht, stammen wir dann von jenen ab, die sich getraut haben. Da hat es immer ein paar Verrückte in der Herde gegeben bei unseren Vorfahren. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, Wikinger, die haben gesagt, wir fahren raus aufs Meer. Damals war Lehrmeinung, das ist eine Scheibe. So verrückt muss man doch sein, dass man dann rausfährt und es probiert und dann irgendwo entlang sich schafft, nach Amerika vorzuhandeln sozusagen. Das ist doch eine großartige Geschichte und das waren jene, die haben es riskiert. Das waren nicht die, die in der Höhle waren. Wir stammen nicht nur von jenen ab, wir stammen von der Mischung ab. Es haben immer ein paar in der Höhle bleiben müssen, weil falls die draußen gefressen werden, nicht? Wenn nicht, haben wir uns bei denen bedanken können und sind hinterhergezogen und das war die größte Chance für die ganze Herde. Dann sind wieder ein paar in die Höhle gegangen, haben sich wieder aus Panik versteckt und die anderen sind wieder auf Reisen gegangen und haben keine Angst gehabt.
Wir wissen ja, unter diesen Seefahrerpionieren war auch die, so wie unter den Vorstandsdirektoren, die Quote der Psychopathen relativ hoch. Und wir fragen uns ja immer, wenn Psychopathen wirklich was rein Negatives wären, hätte die Evolution eigentlich Schluss machen müssen damit.
Exakt. Also es ist die Heterogenität. Diversität nennt man das heute. Ich finde das großartig. Das braucht man tatsächlich auch in Unternehmen, in jedem Team. Je heterogener, desto besser, wenn man auch den Außenseitern zuhört. Weil dann wird es ja schwierig, nicht? Das ist wie bei den Computer-Nerds in deiner einleitenden Geschichte. Wenn man denen nicht zuhört, weil man sagt, das sind Nerds, das sind Verrückte eigentlich, nicht? Das sind ja 10% der Bevölkerung, die so nerdy sind, die das wirklich Zahlen sehen und die da so richtig tief drinnen sind. Denen unterhalten wir uns lieber nicht. Das ist ein Fehler. Das ist grundsätzlich ein Fehler. Und ich glaube, die große Chance der Menschheit ist, kognitiv sich genau davor zu befreien und auch diese Diversität zuzulassen. Das ist anstrengend, das ist mühsam, weil man sich halt mit anders denkenden und vor allem anders wahrnehmenden Menschen wirklich auseinandersetzen muss. Klar, mühsam einerseits, aber andererseits total lohnend, genau aus dem Grund, war es ja auch in archaischen Zeiten so.
Wir suchen uns aber Freunde, die so ähnlich denken wie wir. Ja, wir stellen ja auch oft Menschen ein, die schon so ausschauen wie wir. Es ist gar nicht so leicht, gegen die Diversität anzukämpfen und in den digitalen Räumen bekommen wir ja auch unsere Vorurteile schön bestätigt, also die Algorithmen, die wissen ja, was uns interessiert und die sind zwar unschuldig als Algorithmen, aber sie geben uns halt doch, sie bestätigen halt doch, was wir immer schon geglaubt haben.
Ja, sehe ich auch so, genau.
Und da besteht doch auch eine gewisse Gefahr, dass wir da auseinanderdriften. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite, du hast das Oxytocin angesprochen. Das Oxytocin vermittelt uns Nähe, ja, Mutter und Kind. In Gruppen spüren wir das wahrscheinlich nicht so stark, aber bei Berührungen kommt es zustande. Gibt es jetzt in der digitalen Welt und jetzt gerade in der Covid-Zeit natürlich umso weniger. Andererseits hat man ja herausgefunden, dass Oxytocin nicht nur Nähe herstellt, sondern auch Distanz. Also Oxytocin ist ja angeblich auch für das Wir und das die anderen zuständig. Also Oxytocin ist ja auch irgendwie ein Rassismushormon, oder?
Ja, das ist immer die alte Diskussion innerhalb der Biologie. Sind wir Egoisten oder Altruisten? Wir sind Gott sei Dank beides. Die Frage ist nur, wann sind wir was? Und je mehr Angst, desto mehr Ego und desto mehr Ich. Das ist fast ein Gemeinplatz und trivial. Aber genau das macht es, du hast recht. Eine Ergänzung noch. Oxytocin, das darf man nicht unterschätzen, ist eines der potentesten Angstdämpfer, die wir heute kennen. Also auch in der Pharmaindustrie ist bis heute noch kein Mittel entwickelt worden, dass diese Wirkung erzeugt, das Oxytocin macht. Das heißt, es macht nicht nur Bindung, Liebe, Zuneigung, Nähe, sondern es nimmt uns die Angst, sobald wir uns gebunden fühlen. Das heißt aber, genau das, was du sagst, das macht das Herdengefühl und damit wir und ihr, ich, meins und deins. Also es macht auch Grenzen. Das hat leider biologisch immer Sinn gemacht. Leider. Und das macht natürlich in einer aufgeklärten Welt auch Nachteile, ganz offensichtliche Nachteile, die ganz dramatische Auswirkungen haben. Vom Uniformierungsreflex, den wir alle haben, das war schon zu Feldzeiten so, wir haben immer erkannt, wer ist eher meins und nicht meins, wer gehört eher zu mir, also wer ist einschätzbar und wer ist nicht so einschätzbar, wer ist eher jemand, dem man vertrauen kann oder eher weniger. Also diese Ambivalenz, die haben wir tief in uns und das macht unter anderem dieses Hormon, aber auch viele andere Strategien, die wir dann auf sozialer Ebene sozusagen entwickelt haben, auf kultureller Ebene, nach wie vor sichtbar. Aber es steckt sehr tief, völlig richtig. Ja.
Also das gibt es ja eben, diese biologischen Ursachen. Und jetzt stehen wir ja vor einer globalen Welt, in der wir uns Grenzen ausgedacht haben. Wir haben auch festgestellt, Nationalstaaten tun sich ein bisschen schwer mit denen, die Probleme zu lösen, die wirklich schwierig sind. Die sind nämlich kosmopolitisch, es sind globale Probleme. Wir hängen aber, sagst du, zumindest zu 50% in unserer Biologie fest und wollen trotzdem mit 7 Milliarden Menschen ein friedliches Leben führen. Wie ist das vereinbar? Was geht da?
Ja, deine Fragen werden jetzt immer komplexer und philosophischer. Ich freue mich über solche Fragen natürlich, aber da bin ich auch an der Grenze meiner Kompetenz. Aber ein paar Sachen dazu zu sagen habe ich schon. Das eine ist, dass wir biologisch grundausgestattet sind, heißt ja noch lange nicht, und das möchte ich betonen, dass wir uns kognitiv darüber nicht eben durch Kulturentwicklung erheben können. Das heißt noch lange nicht. Das Dilemma, darunter leide ich ja eigentlich seit meiner Ausbildungszeit, wie ich das erste Mal was von der Thermodynamik gelernt habe, von den Hauptsätzen der Thermodynamik, von der Begrenztheit der Ressourcen, von Entropie und so weiter. Und wenn man das versteht, dann weiß man ja auch, wo biologisch diese Tendenz herkommt, dass Organismen, die auf einem Planeten leben, müssen, wo die Ressourcen begrenzt sind, damit automatisch das zentrale Problem haben. Dass die Ressourcenknappheit das Problem ist, muss man also nennen. Wenn das nicht so wäre, gäbe es kein Problem. Das heißt, das gilt für die Wirtschaft genauso wie für alle anderen Systeme. Da hätten wir das ganze Thema nicht. Aber leider Gottes werden Ressourcen halt umverteilt, nicht? Und es wird nicht mehr und es wird nicht weniger. Es wird ja nur verteilt. Erster Hauptsatz, nicht? Und das ist das Problem letztendlich, mit dem wir fertig werden müssen. Wollen wir das halbwegs gerecht? Geht das überhaupt? Ich habe keine Lösungsansätze. Ich habe nur Ideen und die haben sicher mit Kultur zu tun, aber immer auch mit Wohlstand. Meine Frau ist Historikerin. Wenn wir die jetzt noch mit reinnehmen würden in den Podcast, dann würde die sagen, ja, da haben wir immer dieselben Welten und Tendenzen. Im Wohlstand haben wir die Möglichkeit, auch sozialer zu denken. Wohlstand weniger, Soziales weg. Das scheint ein Naturgesetz zu sein, das mir persönlich sehr schmerzt und wehtut. Aber die Frage ist, wie können wir es also erhalten? Und das müssen wir mit einem gesunden System, wo möglichst viele Menschen in irgendeiner Weise das Zentrale und Wichtigste in ihrem Leben erhalten können, nämlich eine Zukunftsperspektive. Da geht es gar nicht um den objektiven Wohlstand, sondern es geht um das Gefühl, dass ich mit meinen Kindern, mit meinen Partnerinnen und Partnern das Leben verbessern kann, durch Anstrengung. Das ist eigentlich das, was der Mensch im Kern braucht. Und das haben manche Menschen nicht auf diesem Planeten, heute nicht, überhaupt nicht. Und es ist auch in unserem Kulturkreis, und das zeigt uns ja auch gerade jetzt dieses Pandemie-Thema, viele auch Zukunftsängste und Sorgen entwickelt. Nachvollziehbar. Und damit ist genau das Problem, dass in so einer Situation natürlich wieder das Trennende vor dem Gemeinsamen gestellt wird, weil sobald man merkt, es wird auch für mich und für meine Kinder enger, es besteht die Möglichkeit des Abstiegs, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Gefühls, in so einer Situation offen zu sein und zu sagen, okay, Migration kein Problem und ähnliches, äußerst gering. Da werden ganz viele Menschen ihren Urängsten biologisch nachgeben und eher den Zaun ziehen als die Türe öffnen.
Ich glaube, es ist auch richtig, auf die eigenen Kinder zu achten. Und wenn die Ressourcen eng sind, dann will man nicht, dass die eigenen Kinder verhungern. Daher ist Wohlstand sicher ein sehr guter Plan, eine sehr gute Idee. Als physikalisch gebildeter Mensch weiß ich natürlich, die Ressourcen sind endlich. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Litern Erdöl. Und diese Erkenntnis verdanken wir ja auch dem Humboldt, der gesagt hat, es hängt alles zusammen, Alexander von Humboldt. Wir verdanken ihm interessanterweise noch eine Erkenntnis, dass man mit der begrenzten, mit einer endlichen Ressource wie 26 Buchstaben, ja, mit einer endlichen Ressource von 26 Buchstaben plus ein paar Sonderzeichen kann man unendlich viele Ideen formulieren. Buchstäblich, also mathematisch unendlich viele Ideen. Ja, abzählbar unendlich viele Ideen. Also alle unser Gespräch, das wir gerade führen, wird sich im ganzen Universum nie wieder wiederholen, obwohl wir diese 27 Buchstaben verwenden. Also das ist buchstäblich, die Ideen sind buchstäblich unendlich. Und ich glaube, wenn wir den Humboldt heute fragen würden, wie er unsere Diskussion sieht, dann würde er nicht sagen, dass die Ressourcen begrenzt sind, die sind endlich. Ja, aber er hat uns gelehrt, dass das Wasser aus den Quellen über die Seen ins Meer fließt und dort, wenn wir das Wasser nicht zu sehr verschmutzen, dann verdunstet es wieder und kommt als Regen und in die Quellen wieder zurück. Das heißt, die Grenzen sind immer nur im Kopf. Die Nutzung der Ressourcen ist unendlich, wenn wir darauf achten. Also endliche Ressourcen können wir unendlich nutzen. Das ist dieses schöne Bild, das der Albert Einstein geprägt hat. Der sagt, unser Universum ist endlich, aber unbegrenzt. Und ich finde es total spannend, wenn man den Wohlstand heranzieht. Ja, also wenn man sagt, Umweltbewusstsein zum Beispiel entsteht, hat man mal eine Umfrage gemacht, ab einem GDP von $4.000. Also wenn die Menschen $4.000 im Jahr zur Verfügung haben, dann haben sie auch genügend Geld, müssen eben nicht über das Wohlergehen ihrer Kinder nachdenken, sondern können auch über Umwelt nachdenken. Und da haben wir sicher ganz eine spannende Reise vor uns. Wollen wir eher uns selbst kasteien und zurückgehen in die 60er oder wollen wir das Ganze über Wohlstand lösen?
Ja, also 4.000, glaube ich, pro Monat. Das sind 60.000 pro Jahr. Ich kenne die Studie. Und das eine kleine Einschränkung zu deinem Buchstabenbeispiel. Ja, man kann unendlich kombinieren. Das verstehe ich soweit auch als Nicht-Techniker. Aber man darf jetzt eines, und das darf ich jetzt als Hirnforscher ergänzen, nicht unterschätzen, wir haben eine absolute Begrenzung. Eine totale Begrenzung wegen der Buchstaben, weil unsere Sprache durch griechisch-lateinischen Wortstamm eine eingrenzende, die technische Vorstellung der Welt unterstützende Sprache ist. Warum? Wir trennen zwischen einem Hügel und einem Berg. Es gibt zwei Worte. Nicht jetzt fragt es einen Holländer und einen Schweizer. Lass das aber definieren. Und jetzt gehen wir mathematisch das an. Wo ist dann der Übergang? Wenn es zwei Worte gibt, gibt es die Grenze. Wo exakt geht der Hügel in den Berg über? Wie viele Körner muss man aufschlichten, damit aus einem Sandhaufen ein Sandberg wird? Das ist ein Korn. Eines muss den Ausschlag geben. Das ist absurd. Diese sprachliche Ungenauigkeit und totalen Fehler macht zum Beispiel das Mandarin nicht. Es gibt Sprachen auf dem Planeten, die haben Begriffe für die Übergänge. Und das ist in der deutschen Sprache zwar 0 und 1 super, nicht? Das sind wir ganz gut, weil das uns Sicherheit gibt. Es gibt uns Sicherheit, das ist ein Hügel, das ist ein Berg. Da einigen wir uns kulturell, die Holländer und die Schweizer getrennt natürlich voneinander, was ist ein Hügel und was ist ein Berg. Und das zieht sich durch die gesamte Sprache. Das ist eine unglaubliche Einschränkung, was das Unendliche der Kombinationsmöglichkeiten anbelangt, wenn es dann um die Anwendung der Sprache geht, nicht nur um die mathematische Rekombination der Buchstaben. Achtung! Und das macht sozusagen vieles auch kaputt, finde ich, weil wir damit die Eindeutigkeit vor das Verbindende setzen. Vor allem in unserem Wortstamm, ja, ist das ein Riesenproblem, weil es uns suggeriert, die Welt ist eindeutig zuordnenbar. Denn das ist es nicht. Ich meine, physikalisch, du kennst dich da gut aus. Wenn du mit einem Messgerät, mit einem Oszilloskop herumgehst, hast du Schwingungen ohne Ende. Das eine nennen wir Töne, das andere sehen wir und so weiter. Das meiste hören und sehen wir gar nicht. Das heißt, es ist ein Kontinuum. Und wir trennen aber alles. Und das war der große evolutionsbiologische Vorteil, das eindeutig zuzuordnen. Und diese Ambiguitätsintoleranz, wenn man es jetzt auf gescheit formulieren will, die wir in uns haben, ist bei zwei Gruppen in unserem Kulturkreis besonders ausgeprägt. Bei religiösen Menschen und bei Technikern.
Gott sei Dank ist die Informationstechnik keine Technik, sondern eine Denkweise. Aber ich finde es ganz faszinierend, dass die offensichtlich indogermanischen Sprachen, das scheint ja die gemeinsame Sprachwurzel zu sein, sehr stark in Grenzen denkt und damit hohe Präzision erlaubt. Ich glaube aber, dass auch die chinesischen Gehirne insofern unseren ähnlich sind, als dass sie mit Unsicherheit ganz schlecht umgehen können. Wir wünschen uns ja immer Sicherheit und danach streben wir und damit Eindeutigkeiten und religiöse Wahrheiten. Wir hinterfragen sie lieber nicht, unsere Glaubenssätze, unsere News, ja, die Fake, ob die jetzt gefaked sind oder nicht. Solange in unserer Gruppe Gemeinschaft herrscht und dafür verwenden wir ja auch Moral, um uns gemeinsam zu synchronisieren, gibt es auch ein schönes Beispiel aus London. Die Londons Taxifahrer, die haben ja einen vergrößerten Orientierungssinn im Gehirn. Ja, die müssen nämlich die Landkarten, ist da bestimmt bekannt, auswendig lernen. Die Busfahrer in London nicht, die haben kein größeres Hirnareal dort. Und jetzt haben japanische Forscher herausgefunden, vielleicht kennst du die Studie, man kann nicht alle kennen, dass Menschen, die ständig zwischen Aufgaben hin und her wechseln, ja, dass deren Gehirn, da schrumpft eine bestimmte Gehirnregion, habe ich gelesen, würde mich deine Meinung dazu interessieren, und zwar dieser im frontalen Kortex, Singular Kortex, und das scheint die Region zu sein, die für moralische Entscheidungen zuständig ist, sie scheint kleiner zu werden. Heißt das also, ist Multitasking eigentlich schlecht für den Charakter?
Nein, da darf man ein paar Dinge nicht verwechseln, weil der präfrontale Kortex ist groß und der hat unterschiedliche Areale mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Und der Begriff des Schrumpfens klingt für Laien vielleicht sehr dramatisch, das ist es jetzt für einen Fachmann überhaupt nicht. Es ist ein permanent dynamischer Prozess seit unseres Lebens. Wenn etwas mehr wird, also das Gegenteil von Schrumpfen, nennen wir es Lernen und das andere nennen wir halt Verlernen. So, und das ist der Begriff, der vielleicht landläufig leichter anzunehmen ist. Das heißt, es ist ein ständiger Prozess und der geht im Millisekundenbereich. Wenige 100 Millisekunden und es verstärken sich manche Synapsen und schwächen sich auch wieder ab. Also das ist nicht ganz so dramatisch. Ja? Und es ist nicht so, keineswegs so, dass chronische Multitasker moralisch irgendwie bedenkliche Persönlichkeiten wären. Das darf man alles nicht vermischen. Was es aber sehr wohl gibt, Tendenzen, dass Menschen, die unter, ich sage mal, chronischem Stress leiden, aufgrund von ständig Multitasking, alles gleichzeitig unter beruflichem Druck, soziale Spannungen, also so das klassische Leben sozusagen, dass diese Menschen aufgrund des Stresses mehr als des Multitaskings, das ist nur indirekt Ursache, des Stresses und des entsprechenden Hormoncocktails unter bestimmten Einschränkungen leiden. Was schränkt sich zum Beispiel ein? Sehr auffällig ist das Gedächtnis. Man merkt sich Dinge einfach schlechter. Und da ist es wirklich so, dass jene Hirnareale, wir nennen das den Hippocampus, hat man vielleicht schon einmal gehört, hat man in der rechten und linken Hemisphäre so ein Teil drinnen, Hippocampus, griechisches Seepferdchen, liegt so am Rücken, rechte und linke Hemisphäre, das schrumpft und zwar relativ schnell. Ja, jetzt verwende ich selber den Begriff des Schrumpfens, weil das Gegenteil auch wieder möglich ist, das wächst auch wieder. Das heißt, unter chronischem Stress schrumpft es bis auf die Hälfte der Größe, so dieses Areal. Das heißt, ich merke mal Dinge ganz schlecht, wenn ich mich wieder beruhige über mehrere Wochen und Monate, dann regeneriert dieses System und ich habe wieder meine Gedächtnisleistung zur Verfügung. Es ist jetzt ein Beispiel, wo es viele gibt. Aber der Charakter an sich, ja, die präfrontale Kontrolle wird weniger. Da würde ich aber nicht sagen, der Charakter ändert sich, sondern es passiert das, was man oft von älteren Menschen kennt. Da sagt man in Österreich, die alten Menschen, ganz alte Menschen werden schlimm im Alter. Nicht werden so impulsiv und dann lassen sie es so raus und grantig. Und das ist das, was auch bei Menschen mit starker Alkoholisierung passiert. Die präfrontale Kontrolle versagt. Unser ganzes Leben steht unter präfrontaler Kontrolle. Was heißt das jetzt laienhaft übersetzt? Zwischen unseren Augen ist ein Areal, das permanent in einer Echtzeitschleife, Rechenleistung, kontrolliert, ob das sozial und kulturell angepasstes Verhalten ist. Muss ich mit Bestrafung rechnen? Kann ich mit Belohnung rechnen? Das wird da oben permanent gerechnet. Das geht in Millisekunden. Und wird entschieden sozusagen, unterdrücke ich diesen Impuls, ich sage einmal jemanden den Mittelfinger auf der Autobahn rauszuhalten, weil er mich innen überholt hat. Das ist ein Impuls, das ist ein Beispiel. Oder mache ich es nicht, weil es eh nichts bringt. Nicht? Und das ist eine kurze Rechenleistung. Und ja, je gestresster ich bin, desto wahrscheinlicher wird der Mittelfinger. Also insofern, ja, aber es ist nicht der Charakter, weil es ja reversibel ist.
Wenn wir jetzt nochmal zum Dopamin zurückkommen, ja, das Dopamin ist sozusagen diese Erwartung und diese Vorfreude, die es vermittelt. Du kennst es vielleicht auch noch, man zappt durch die Fernsehsendungen, ja, bis vielleicht, und man hofft, es kommt am Ende doch noch irgendeine interessante Sendung. Heute ist es ja so, dass man Facebook, man scrollt, in der Hoffnung, dass immer noch was Neues dazukommt. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Suchtthema eingehen, also wie ist das, gibt es wirklich sowas wie Internetsucht? Ist es wirklich vergleichbar mit dem, was wir kennen von medikamentenorientierten oder substanzorientierten Suchtverhalten? Kann man das miteinander vergleichen?
Nein, weil das eine ist ein Computer, das andere eine Tablette. Insofern kann man es einmal grundsätzlich nicht vergleichen, prinzipiell nicht. Es gibt aber Überschneidung von substanzgebundenen und verhaltensausgelösten Süchten. Dass man selbst nicht mehr in der Hand hat, durch die Steuerung des eigenen Verhaltens es nicht zu machen, was es immer ist. Internet, ein Spiel, ja, Gaming und ähnliches, oder eben nur Informationssucht oder eben substanzgebunden. Der Begriff der Sucht hängt weniger ob an Substanz oder Internet, sondern mehr daran, ob ich noch selbst kontrollieren kann, ob ich es komplett bleiben lassen könnte. Nicht nur für 2 Tage, sondern einfach gar nicht mehr machen.
Also jeder Alkoholiker sagt ja, ich könnte jederzeit aufhören. Oder auch viele Raucher sagen das.
Genau, die sagen das. Und das machen auch manche Raucher und die haben das Problem nicht. Dieser psychischen Co-Abhängigkeit. Aber ganz viele sagen das nur und können es natürlich nicht. Natürlich sagt man das. Da gibt es ja sekundäre psychologische Ebene, klarerweise, wo man das sich schönredet, wo man das Problem nicht zulässt, wo man es verdrängt. Also all diese Mechanismen sorgen dann für solche Aussagen. Der Beweis wäre zu führen, finde ich. Also sobald das geht, kein Problem. Nur das weiß man ja, das weiß jeder Mediziner, das sagt man schnell, das sagen viele, aber die meisten können es nicht. Die zumindest sehr tief in dieser Suchtproblematik stecken, wenn es um eben Internetsucht geht, um Dauerkonsum in jeglicher Form geht, nicht? Und das muss man sich eben genau differenziert ansehen. Man muss vorsichtig sein mit dem Begriff der Sucht. Das sagt man einmal so schnell, wirft alles in einen Topf. Das ist es nicht. Aber es reicht ja auch die Grauzone, finde ich, davor, wo es Kollateralschäden im Leben gibt, nicht? Keine Zeit mehr für andere wichtige Dinge. Dinge, die einem gut tun würden. Vernachlässigung des Körperlichen. Nicht sitzen ist das neue Rauchen. Als Schlagwort. Nicht diese Dinge, die sind Kollateralschäden. Auch das reicht für mich schon, ja, wenn man das medizinisch betrachtet. Da muss es noch gar keine wirkliche Sucht im klinischen Sinn sein.
Jetzt tut man sich ja relativ schwer einzuschätzen, wie groß das wirklich ist, dieses Thema. Ja, also wenn man Leute fragt, ja, hör mal auf mit der Digitalisierung, da gibt es so viele Leute, die sind abhängig davon und all diese Dinge, das ist so ein bisschen, man schätzt ja seine eigene Situation meistens positiv ein und hat so einen sozialen Pessimismus und denkt sich, da gibt es eine Menge Leidende im Hintergrund. Und ich frage die Leute dann immer, ja, kennst du den wen? Sag mal nur den Vornamen. Ja, also kannst du so eine Einschätzung abgeben, wie groß ist dieses Problem wirklich, diese Abhängigkeit von diesen digitalen Medien, von Internet, Social Media? Media, Smartphone?
Die gibt es natürlich. Aber die Frage, die wir uns auch stellen, ist, sind das nicht jene Menschen, die sonst irgendeine Sucht entwickeln würden? Also gibt es sowas, anders formuliert, wie eine angeborene Prädisposition für Suchtverhalten? Und das gibt es. Das heißt, die Frage, die wir uns eigentlich sauber stellen müssten in den Studien, und die ist keineswegs geklärt, ist, ob das zugenommen hat. Oder ob das jetzt nur schön benennbar ist, also Internet sucht, jetzt hängen alle am Internet und so weiter und das ist schuld, das Internet, dass die überhaupt süchtig werden und die werden sonst gar nicht süchtig, das stelle ich eben in Frage. Aber wir haben noch keine sauberen Daten. Wir wissen zum Beispiel, dass die Gewaltbereitschaft bei Gewaltspielen nicht durch das Gewaltspiel ausgelöst wird, sondern dass jene Menschen, die grundsätzlich gewaltbereiter sind, die Prädisposition haben, eher dazu neigen, dieses Spiel zu spielen. Aber man kann es halt politisch alles gut einsetzen. Also ich bin da eher vorsichtig und nicht ganz so radikal wie manch einer meiner Berufskollegen, die das Digitale schnell einmal verteufeln und sagen, das hat enormes Potenzial und da werden plötzlich 30-40% der Bevölkerung süchtig. Das glaube ich nicht. Was wir aber schon sehen, und da müssen wir eben wieder vom Suchtbegriff uns entfernen, bitte, dass es eben Nebenwirkungen gibt. Und ich finde auch, die Nebenwirkungen reichen wieder völlig aus, da braucht man keine Suchtdiskussion führen. Nebenwirkungen wie Aufmerksamkeitsstörungen nehmen zu, Oberflächlichkeit nimmt zu, Ungeduld nimmt eindeutig zu. Und das macht der Konsum. Dieser schnelle Konsum, wo wir vieles gelernt haben, in der Breite zu konsumieren, also viele Klicks, viele parallele Seiten offen, also vieles parallel in der Breite, aber sehr oberflächlich und wenig, und das haben wir leider dabei verlernt, wenig in der Tiefe noch konsumieren. Und daran gewöhnt sich mein Gehirn. Das ist ein ganz normaler biologischer Anpassungsprozess. Unser Hirn weiß, die Welt ist so. Es gibt viele Informationen. Aufgrund des Neugiertriebs versuchen wir, diese sogar zu konsumieren. Aufgrund des Angsttriebes meistens auch noch, wenn es um berufsbedingte E-Mails zum Beispiel geht. Also es gibt Ursachen, warum wir versuchen zu konsumieren. Und damit werden wir oberflächlich Ungeduld. Das Leben beschleunigt sich gefühlt, weil es viel zu schnell abzulaufen beginnt. Vor dieser Film quasi, vor meinem eigenen Gehirn, wenn man das so will.
In meiner Jugend habe ich Bücher nur so verschlungen, also wirklich so richtig dicke Bücher, kann ich nicht mehr. Mittlerweile merke ich, dass ich sogar meine Stimmung steuere. Also wenn es mir mal schlecht geht, dann schaue ich nochmal nach, was gibt es denn auf der und der, gibt es einen neuen Filmtrailer, gibt es neue News, gibt es neue Technik-Gadgets, ich steuere meine Emotion etwas darüber. Und ja, so ist es halt. Ja. Ich merke diese Veränderung. Was ist denn deine Empfehlung? Wir wollen uns ja nicht von der Technik scheiden lassen, sondern wir brauchen ja irgendwie diese Kompetenz. Und du hast ja Unterschieden zwischen Glück, ja, und also, dass wir am Ende zufrieden sind unseres Lebens oder dieser Berufszeit oder wo wir diese Dinge halt einsetzen. Was empfiehlst du da?
Ich finde, es schließt sich ein schöner Kreis in unserem Gespräch schon. Und das ist genau der Punkt mit dem, was wir zu Beginn versucht haben zu differenzieren. Glück als Moment und Zufriedenheit als Zustand. Und das hat jetzt ganz viel mit dem zu tun, was wir jetzt gerade sprechen. Wenn wir versuchen, alles zu konsumieren, ist die Gefahr sehr groß, dass wir das Gefühl entwickeln, ich konsumiere das Falsche, es geht noch besser. Ich beginne ein Buch zu lesen und weiß, da gibt es ja noch eines. Boah, sofort parallel beginnen. Oder Beispiel wieder Urlaub, weil wir jetzt Urlaubssituation haben. Ich will ein Hotel buchen. Nicht, was machen die meisten Menschen? Nein, man geht nicht ins Erstbeste. Oder schaut sich 2, 3 Empfehlungen an in einem Reisebüro. Das machen heute leider für die Reisebüros nur mehr sehr wenige Menschen, sondern Internet ermöglicht uns doch Großartiges. Ich sehe die Bilder, ich kann Bewertungen lesen, kann hoffen, dass die meisten davon wenigstens stimmen und so weiter. Also ich weiß schon, es gibt Firmen, die das faken eh, aber ich kann zumindest konsumieren. Ich kann mir mal alles ansehen. Ich kann, obwohl ich weiß, ich habe nur eine Brieftasche für ein 3-Stern-Hotel, mir die 5- oder 6-Stern-Hotels ansehen. Das kann ich doch machen. Ich schaue es mir mal an. Nur dann passiert was Fatales. Nicht, mein Hirn vergisst es nicht. Es vergisst nicht und vergleicht dann. Es vergleicht dann, wenn ich im 3-Stern-Hotel sitze, das 5-Stern-Hotel und dann bin ich unzufrieden. Und das passiert eben dann, weil wir immer das Gefühl haben, es ginge theoretisch noch besser. Ich glaube nicht, dass es noch besser geht. Es geht nur noch anders. Man kann es anders machen. Aber so war das Leben doch immer. Und heute haben wir es aber digital vor Augen. Und das heißt, ich habe die Karotte vor der Nase und könnte mir, und da brauche ich ja nur ein Facebook-Konsument sein, mir das Leben anderer ansehen und dann kriege ich die Krise. Nicht? Ich sitze da in einem Studio, spreche mit dir, habe Freunde, die sind jetzt gerade auf einem Berg oder am Meer. Nicht? Und das sehe ich aber. Das habe ich vielleicht früher auch theoretisch gewusst, aber heute sehe ich die Bilder. Das heißt, wir haben heute immer mit dem Problem zu kämpfen, dass wir zu viele Optionen haben. Wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft und das hat Vorteile. Ich werde nicht mehr als Frau verheiratet, zumindest nicht in Österreich, in anderen Kulturkreisen schon noch. Oder ich kann mir den Beruf aussuchen, ich muss nicht den Beruf meines Vaters annehmen. Also Optionen sind grundsätzlich schön, aber zu viele Optionen wie zu viele Hotels in meinem Beispiel haben diesen Nachteil, dass sie die Unzufriedenheit erzeugen. Einerseits nehmen sie mir den Frust, also ich werde verheiratet, aber andererseits kann bei nicht hirngerechten Umgang mit diesem Problem genau dieses Dilemma entstehen. Was wäre jetzt ein Lösungsansatz? Ein Lösungsansatz wäre, dass ich versuche, mir im Leben auch klar zu werden und das vielleicht sogar explizit formuliere oder im Familienkreis diskutiere, was brauchen wir alles nicht mehr? Was erwarte ich mir vom Hotelzimmer eigentlich nicht? Wir schlafen doch dort nur. Wozu muss ich 2 Wochen vorher mit schreckensgeweiteten Augen den Wetterbericht studieren, wo ich doch rational wissen müsste, dass das völlig sinnlos ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, äußerst gering ist. Das machen aber Menschen. Gehen auf die erstbeste Seite weather.com, schauen nach, 2 Wochen vor Urlaubsantritt sehen, ui, da wird's aber schlecht. Was machen die dann? Gehen zum nächsten Anbieter von Wettervorhersagen, ich weiß es nicht, wie der dann heißt, meteoblue.com und gehen so lange im Internet surfen, bis sie einen Wetterbericht gefunden haben, der ihnen passt. Das nenne ich verrückt. Das ist eine Diagnose. Muss man ganz ehrlich sagen, aber das machen wir, weil wir einen Kontrollzwang unterliegen. Aufgrund der vielen Möglichkeiten wollen wir auch steuern. Was entscheide ich zu konsumieren? Und da geht es so weit, dass wir, bitte, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, sogar das Wetter kontrollieren. und dann im Hotel anrufen, damit man ja nicht das falsche Hotelzimmer bekommt. Wir bauen einen unglaublichen Druck auf und ich bin ja nicht naiv, natürlich hätte ich auch gern Sonnenschein als Dauerregen, das ist ja eh klar. Aber es macht eben keinen Sinn, das sollte mein Beispiel zeigen. Das heißt, der Lösungsansatz ist, wir müssen manche Dinge akzeptieren, die wir nicht verändern können, das klingt auch trivial, ich weiß, und uns ganz konkret fragen, das gilt übrigens auch fürs Business, was machen wir nicht mehr, was brauchen wir nicht mehr, wo können wir Dinge wieder einfacher gestalten? Und da bin ich bei deiner Branche großartig. Die Digitalisierung hat das Potenzial, unglaublich Dinge auch zu vereinfachen. Aber nur so weit sind wir noch nicht. Weil mir hat unlängst eine Personalistin von einem deutschen Automobilhersteller gesagt, die Nerds, ihr entscheidet, also ihr 10% entscheidet über uns 90%, wie wir zu denken und zu entscheiden haben. Und mit dem kommen wir nicht zurecht, wir verstehen die Welt noch nicht. Also es ist, glaube ich, ein wenig Übersetzungsleistung noch notwendig, aber das Potenzial ist großartig und es ist da. Also ich bin da ganz optimistisch.
Ja, Bernd Hufnagel, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses spannende und sehr differenzierte Gespräch. Wir haben ja sehr viele Themen abgegrast, habe ich sehr spannend gefunden und ich glaube, das kann ich nur bestätigen, Digitalisierungsprobleme sind, Transformationsstörung ist in erster Linie eine Kommunikationsstörung. Ja, es ist natürlich nicht leicht, mit uns Nerds zu reden. Also wer ohne eine kleine Kommunikationsstörung könnte so viel Zeit vor dem Computer verbringen wie wir. Ja, also, aber ich denke, die Menschen lernen ja auch mit dieser Technik umzugehen und verstehen es dann auch ein bisschen besser und dann klappt es auch mit einer guten Zukunft. Bernd, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Gut, liebe Gäste, das war Bernhard Hufnagel, Buchautor, Unternehmensberater und Neurobiologe.